Markus Thekampe ist der Leiter des Futtermagazins in der Zoom-Erlebniswelt. Futtermagazin bedeutet die Anlaufstelle für sämtliche Versorgungsgüter rund um die tierischen Bewohner. Was das genau ist, wie viele verschiedene Futtermittel es gibt und welche Lebensmittel sonst noch zur Ernährung der Tiere gebraucht werden, erklärt er uns in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Ihrer Podcast-Reihe Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Und heute gehen wir nicht ins Kochstudio, aber trotzdem sind wir in der Küche, nämlich in der Futterküche oder besser gesagt im Futtermagazin. Und mein heutiger Gast ist Markus Thekampe. Hallo Markus.
Hallo.
Jetzt wäre es, glaube ich, zu viel, wenn ich sage, du bist hier der Chefkoch in der Zoom-Erlebniswelt. Das stimmt ja nicht, aber ich hänge halt eben so ein bisschen an diesem Vergleich. Wollen wir zu Anfang ein bisschen was von dir kennenlernen, ne? Bevor wir hier auf deinen Arbeitsplatz eingehen. Du bist seit wann in der Zoom-Erlebniswelt?
Ich habe 1992 mit meiner Ausbildung damals noch im Alten Ruhrzoo begonnen und habe den kompletten Umbau der Zoom-Erlebniswelt mitgemacht und bin jetzt seit letzten Jahr August, also August 22, hier im Futtermagazin der Chef quasi.
Ja, was hast du denn vorher gemacht?
Ich war vorher, im Ruhrzoo war es so, dass man alles gemacht hat. Mhm. Zum Schluss dann aber die Elefanten und ich habe den letzten Elefanten auch begleitet dann. Und dann mit Alaska, Start Alaska von der Zoom-Erlebniswelt bin ich auch in Alaska dann tätig gewesen, bis letztes Jahr quasi.
Also im Tierpflegebereich dann?
Genau, also ich bin gelernter Tierpfleger und habe das halt bis jetzt auch die ganze Zeit in Alaska gemacht und jetzt halt ab seit letztem Jahr hier.
Wen hast du da in Alaska so betreut?
Ja, alles, was in Alaska halt dazugehört, ne? Also Eisbären, Rentiere, Elche, Luchse, Schneeäulen, Seelöwen war ein ganz großes Thema natürlich mit dem Training und den Vorführungen.
Und dann hast du halt eben irgendwie für dich auch gesagt, du wechselst mal den Bereich.
Ja, die Stelle wurde dann frei, weil der Kollege in Rente gegangen ist, der das vorher gemacht hat. Und dann hat mich herangetreten, ob ich mir das vorstellen könnte. Und habe mir das dann überlegt und so bin ich dann zu dem Posten gekommen.
Genau, Futtermagazin. Eigentlich ja auch ein Schlüsselbereich hier, denn am Ende habt ihr, das weiß ich aus den anderen Folgen, genau kann man es nicht zählen, aber unzählig viele Tiere. Und die haben in der Regel alle Hunger. Und damit die nicht verhungern müssen, musst du ein bisschen darauf aufpassen, dass immer Nachschub da ist, ne?
Genau, ich bin dafür zuständig, dass alles vorrätig ist, was wir regelmäßig brauchen. Obst, Gemüse, Fleisch, Futtertiere, was alles so dazugehört. Das Einzige, worum ich mich nicht kümmern muss, ist der Fisch, weil der ist in Alaska angegliedert und somit habe ich mit Fisch nichts zu tun. Aber alles andere, was Futtermittel betrifft, ist hier bei mir ansässig, ja.
So, und anders als im Zoofachmarkt, wo es halt eben hier und da mal ein Döschen gibt, sieht es hier, das müssen wir ja ein bisschen beschreiben, weil die Leute es ja nicht sehen, hier sieht es ein bisschen anders aus. Und ich möchte mich mit dir gerne mal so ein bisschen daran arbeiten, was für verschiedene Futterarten das überhaupt gibt. Also Fleisch, glaube ich, das können wir ziemlich am Ende machen, das ist eindeutig. Aber jetzt gucke ich natürlich hier an deinem Arbeitsplatz und sehe hier so trichterförmige Silos. Was ist das?
Ja, das sind sogenannte Futtersilos, aber das sind eigentlich nur noch Relikte von der Ruhrzoo-Zeit. Die sind nicht mehr in Benutzung, aber früher war es so, dass man da verschiedene Futtermittel gemischt hat, um dann unten fertig gemischtes Futter zapfen zu können, in Tonnen abzufüllen. Aber das wird nicht mehr benötigt, weil wir mittlerweile alle Futtermittel für jede Tierart oder für die meisten Tierarten separat in fertigen Sackwaren bekommen und somit diese Trichter gar nicht mehr benötigt werden.
Wie groß ist denn die Palette des, also der Futtermittel im Großen und Ganzen? Also mal für die Zuhörer, es gibt ja wahrscheinlich Trockenfuttermittel und sonst irgendwie, aber auch das ist alles irgendwie nochmal zu unterteilen, oder?
Genau, also wenn wir jetzt nur von dieser Trockenware, von den Pellets ausgehen, da haben wir bestimmt 10, 12 verschiedene Sorten für Straußeln, separates Futter, für, keine Ahnung, Flamingos, für Nashörner und so weiter. Es gibt fast für jede Tierart wirklich ein separates Pelletfutter, was den Bedürfnissen dieses Tieres angepasst sind. Und da haben wir oben eine große Lagerfläche, wo die alle gelagert werden, und Verbrauch haben wir ungefähr von 1000 Kilo die Woche.
1000 Kilo die Woche?
Also nur an Trockenfutter.
Nur, ne? An Trockenfutter.
Genau.
Ja, dann gucken wir uns das doch einfach mal an.
Ja.
Ihr seid hier über mehrere Etagen unterwegs, ne? Also du sitzt jetzt hier unten irgendwie quasi sehr publikumsfreundlich, dass man dich sofort trifft. Wobei das Publikum für dich sind die Tierpfleger, oder?
Naja, eigentlich mehr so die Lieferanten, die das ganze Futter liefern. Tierpfleger sehe ich natürlich auch morgens, wenn die halt zum Dienst kommen oder abends zum Feierabend. Oder wenn die mal was von mir wollen. Mhm. Aber eigentlich ist hier eher so der Platz, wo man die ganzen Anlieferungen entgegennimmt. Und ja, deswegen bin ich hier sehr präsent auf der Fläche, ja.
So, jetzt sind wir hier oben in der großen Lagerhalle und ich sehe hier gleich zu Beginn so relativ große Säcke. Da ist jetzt auch schon irgendwie ein Löwenkopf drauf, und aber auch ein Nashorn. Heißt das, Löwe und Nashorn essen das Gleiche?
Nein, das ist einfach nur, je nach Anbieter haben die halt unterschiedliche Tierarten auf ihrem Futter abgebildet, ne? Also das ist jetzt einfach eine Firma, die relativ neu ist. Die haben wir jetzt seit Anfang des Jahres erst im Programm. Und die haben halt dieses Logo da so drauf, aber hier auf dem Zettel selber steht dann immer, was für ein Futtermittel da drin ist. In dem Fall sind es Graser-Pellets, das sind halt Pellets für Schafe, Ziegen, Antilopen, solche Sachen.
Ja, daneben liegen dann die Browser-Pellets.
Genau, Browser ist dann eher so für blattfressende Tiere, okay. Giraffen zum Beispiel oder ja, andere blattfressende Antilopen.
Kann man sagen, was so der Unterschied ist? Also liegt wahrscheinlich an der Zusammensetzung, ne? Bei dem einen ist mehr davon, bei dem anderen mehr davon.
Genau, also bei Browser ist halt mehr so blattartiges Inhaltsstoffe und bei den Grasern, wie der Name schon vermuten lässt, eher grasähnliche Sachen. Also es ist ein bisschen auf die Bedürfnisse der Tiere. Die einen fressen halt viel Gras vom Boden und die Blattfresser, wie die Giraffen zum Beispiel, die haben halt etwas andere Ansprüche und deswegen sind da andere Inhaltsstoffe drin.
Ja. Und dann gibt es hier neben noch die Rhinos.
Genau, das ist speziell für unsere Nashörner.
Genau. Okay. Du hattest vorhin einmal schon gesagt, irgendwie speziell für Strauße, speziell jetzt hier halt eben für Nashörner oder so. Regelt ihr über das Futter dann Vitamine, Nährstoffe und so, dass das also so eine optimale Versorgung dann ist?
Genau, also so in etwa kann man sich das vorstellen. Also die Inhaltsstoffe sind dann halt wirklich speziell auf Nashörner, in dem Fall unsere Breitmaul-Nashörner, abgestimmt. Teilweise mit Vitaminen und Mineralstoffen und so weiter schon integriert, damit man nicht noch zusätzlich irgendwelche Sachen in dieser Form verabreichen müsste.
Aber das hat sich auch entwickelt, oder? Also ich meine, du bist ja auch schon lange im Job dabei. Wie war das vor 15 Jahren? Da hattest du wahrscheinlich einen Sack für alle, oder?
So ungefähr. Also da hatten wir dann unsere eigenen Futtermischungen. Also ich kann mich noch an das Kraftfutter 1 zum Beispiel erinnern. Da war dann Walzhafer drin und ein paar Pellets, die man so aus dem Wildtiergehege kennt, ja, ne, die man als Besucher so füttern kann. Die wurden dann halt zusammengemischt und das war dann das Futter für die, was jetzt Graser in etwa entspricht. Schafe, Ziegen, Antilopen. Das war halt einfach so. Es gab vielleicht 2, 3 Futtermischungen, die man hatte, aber damit hat man alle Tiere versorgt und auch nicht unterversorgt.
Nee, das ist richtig. Aber hat man eine Veränderung gemerkt? Sind die Tiere irgendwie agiler oder werden seltener krank oder sonst irgendwie?
Ja, das hat sich halt alles so entwickelt, ne? Also man ist dann näher drauf eingegangen, was benötigen die Tiere wirklich? Damals war das ja noch nicht so erforscht, wie es heute ist. Und dementsprechend kann man jetzt halt ganz andere Zusammensetzungen machen, um den Tieren halt das bestmögliche Futter zukommen zu lassen.
Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter hier rum. Übrigens sehen wir jetzt von hier auch die Silos von oben, ne?
Genau. Also da können wir auch gerne mal einen aufmachen, wenn du das möchtest.
Ja,
können
klar.
Wir da mal reingucken.
Also ich kann es ja sehen. Zuhörer nicht.
Genau, also von hier oben sieht es halt einfach nur aus wie ein leerer Trichter, wo man halt Futter hätte reinkippen können und dann unten quasi in Tonnen abfüllen.
Du hast, ich habe unten gerade gesehen, an den Silo-Ausgängen, wahrscheinlich auch noch Relikte aus der alten Zeit, stand halt, was da wohl mal drin war.
Genau.
Hat man sich das dann selber zusammengemischt?
So, es kommt drauf an, was halt drin
war. Genau, wir brauchen ein bisschen davon, einmal durchgemengt und dann...
Genau, also diese gemischten Futtersachen gibt es heutzutage immer noch. Also wir haben nicht alles für alle Tiere speziell, sondern zum Beispiel so eine Affenkörnermischung, die hatten wir früher im alten Ruhrzoo schon, die haben wir jetzt immer noch. Das ist so ein Beschäftigungsfutter für unsere Paviane zum Beispiel. Da ist Weizen drin, da ist Mais drin, da sind ein paar Sonnenblumenkerne drin. Und das streut man dann so auf die Anlage und dann sind die Tiere erstmal beschäftigt mit Futtersuchen.
Okay. Und ihr mischt du dann oder gibt's das auf an oder müssen die das in den Revieren selber machen?
Nee, genau. Also ich bekomme die Anfrage vom Revier. Hör mal, wir brauchen jetzt wieder eine Tonne von diesem Körnermischung Futter und dann bekomme ich die leere Tonne zugeschickt quasi und fülle die wieder auf, misch die Futtermittel zusammen, die da reingehören und dann wird das wieder in die Reviere zurückgeschickt.
Gucken wir uns aber gleich mal deine Waage an.
Genau, hier haben wir jetzt dann noch Flamingo-Futter oder auch für Elche und Rentier nochmal spezielle Pellets. Mhm.
Da steht jetzt Moose dran bei den Elchen. Ist das dann irgendwie, ist das getrocknetes Moos?
Nee, Moos ist Englisch für Elch. Ah, okay. Und da die Firma aus England kam, wo wir das Futter herbezogen haben, steht da halt Moos drauf. Und damit nicht jemand den Sack sucht, wo Elch drauf steht, habe ich Moos dahinter geschrieben.
geschickt. Ja, das ist halt eben alles Trockenfutter. Ich gucke mich gerade mal so um, es steht hier ja alles irgendwie gestapelt auf Europaletten. Bist du jetzt im Augenblick, so man den Status abgefragt, bist du voll oder ist das halb leer? Oder?
Das ist so die normale Menge, die eigentlich immer vorrätig ist. Also es ist mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Man muss halt je nach Futtermittel gucken, wann muss ich wieder bestellen. Bei einigen Bestellungen geht es relativ schnell. Da ist das innerhalb von 2-3 Tagen lieferbar. Es gibt aber auch Sachen wie diese Boskos Browser da zum Beispiel. Die kommen halt aus den Niederlanden. Mhm. Und da muss man halt immer rechtzeitig bestellen. Ich sag mal so 4-6 Wochen Vorlauf sollte man da schon einplanen. Weil die natürlich nicht nur für uns nach Deutschland fahren, um Futtermittel abzuliefern, sondern wenn die Tour die nächste nochmal nach Deutschland fährt, werden wir einfach mitbeliefert.
Ja, okay.
Das sind so Sachen, die man halt wissen muss, wenn man die Bestellungen macht und dementsprechend muss man zeitnah bestellen oder es geht halt relativ fix.
Abgefahren. So, dann geht es noch in dem Raum daneben.
Genau.
Der gleicht jetzt aber schon so ein bisschen mehr dem, was man aus dem Tier Bedarfsladen um die Ecke kennt, ne?
Genau, also hier sind auch diverse Futtermittel, die man sicherlich aus verschiedenen Läden kennt. Hundetrockenfutter zum Beispiel haben wir hier. Oder auch Papageienfutter, was man auch so für Privatpapageien kaufen könnte.
Aber wer frisst denn Hundefutter?
Ja, Hundefutter ist halt tierisches Futter und das kommt halt in diverse Futtermischungen halt auch mit rein. Das kann man zum Beispiel auch dem Pavian geben, wenn man möchte, weil die ja auch tierische Nahrung zu sich nehmen. Ansonsten als Beschäftigungsfutter für die Bären wird das dann halt verstreut. Die bekommen keine Körnermischung wie die Paviane, sondern dann einfach nur, keine Ahnung, 2 Handvoll von diesem Hundetrockenfutter.
Also das ist auch nochmal eine interessante Frage. Also ihr unterscheidet da schon zwischen dem, wie soll man es mal sagen, also zwischen dem Futter, was es richtig zur Mahlzeit gibt und dann gibt es halt eben auch noch so Beschäftigungsfutter und sonstige Leckerchen wahrscheinlich auch, ne?
Genau, so ist das. Also wichtig ist bei vielen Tierarten ja, dass sie beschäftigt werden, weil denen ja schnell langweilig wird und da gibt es halt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um die Tiere zu beschäftigen. Eine Art davon ist halt dieses Beschäftigungsfutter, indem man zum Beispiel, keine Ahnung, die Bärenanlage ist jetzt schön grün und mit Gras bewachsen. Wenn man da so eine Hand oder 2 Handvoll Hundetrockenfutter oder Hundeleckerchen draufstreut, haben die Bären erstmal was zu tun, weil das ja nicht sofort zu sehen ist, sondern die müssen dann ihre Nase anstrengen und erschnüffeln, wo das Futter quasi ist. Und ähnlich ist es bei den Pavianen halt auch. Da sind sie halt lange beschäftigt, mit ihren Fingern diese kleinen Körner da aufzusammeln. Und ja, da gibt es zig Sachen, wie man die Tiere beschäftigen kann.
Und dann, es wundert mich, entweder bist du auch für die Versorgung der Tierpfleger zuständig und bestellst eine Europalette Knäckebrot, habe ich hier auch gerade mal in der Hand, oder was hat es damit auf sich?
Ja, Knäckebrot ist auch für unsere Tiere gedacht, nicht für die Pfleger. Wir haben hier zwei verschiedene Sorten, und zwar haben wir eine Palette für unsere Feinschmecker, das sind so die Giraffen, und das andere Knäckebrot ist eher für alle anderen Tiere, die benötigen. Also wir können es den Insekten zum Beispiel geben als Nahrung, oder auch da kann man Medikamente ganz gut drauf verteilen, wenn man da irgendwas drauf macht, was sie gerne mögen, wie Honig oder so, dann Medikamente dazwischen und Knäckebrot, das bekommen sie halt nicht so oft. Und dann haben sie halt auch richtig Lust drauf, und dann ist es einfach, ein Medikament zum Beispiel zu verabreichen, ja, was sie sonst vielleicht nicht fressen würden.
Lasst uns mal langsam wieder nach unten gehen, dann gucken wir nämlich uns nochmal an, was ihr da noch so habt. Aber zwischendurch mal die Frage: Wenn ich mir das hier alles so angucke, ist das natürlich logistisch auch eine Meisterleistung. Also du musst natürlich immer wissen, was muss ich nachbestellen, wie viel brauchen die einzelnen Reviere und. Sitzt du eigentlich mehr am Schreibtisch oder sortierst du hier?
Nee, also die Schreibtischarbeit ist zwar ein Bestandteil meines Jobs, aber ist jetzt nicht so, dass ich da immer stundenlang am PC sitzen muss. Meistens mache ich das so einmal die Woche, wenn ich weiß, immer, davon fehlt mir gerade was, das müsste ich jetzt mal bestellen. Mhm. Dann sammle ich das über die Woche und dann wird das einmalig bestellt. Teilweise kann ich das selber direkt bei den Lieferanten bestellen, teilweise geht es aber auch noch über unseren Einkauf, je nachdem, was für große Mengen es dann sind.
Ja. Und die Mengen an sich, führst du da irgendwie Buch drüber, dass man auch irgendwie dann statistisch sagen kann, ich verbrauche im Jahr so und so viel und das variiert nach oben und nach unten? Oder ist das eher auch immer so eine Bedarfssache?
Ich würde sagen, das ist eher eine Bedarfssache. Also man könnte das theoretisch machen, anhand der Bestellsachen, die ich bekomme von den Revieren, könnte man theoretisch eine Statistik erstellen. Aber Ende des Jahres kann man das theoretisch anhand der ganzen Bestellungen auch nachvollziehen, was wir wirklich verbraucht haben. Ich sag mal, keine Ahnung, 10 Tonnen davon, 15 Tonnen davon. Das wäre möglich, aber wird hier aktuell meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nicht gemacht.
Mhm. Jetzt waren wir ja auch schon ein paar Mal unterwegs in den Revieren und haben dann gesehen, dass da häufig halt Obst geschnitten wird, Gemüse geschnitten wird. Und ich habe auch schon mal eure Löwen gesehen, wie sie sich den Sonntagsbraten reingeknallt haben. Ich gehe davon aus, dass die Pfleger das nicht mitbringen, sondern das läuft wahrscheinlich ebenfalls hier über, nicht über deinen Schreibtisch, aber zumindest hier durch dein Futtermagazin. Ne?
Genau, das ist richtig. Dafür müssten wir dann einmal in die Kühlung. Dann kann ich dir das gerne mal einmal zeigen.
Ja, sehr gerne. Dann kommen wir, glaube ich, wenn ich das hier sehe, auch schon in Richtung Waage, die auch nicht unbedingt so aussieht wie bei meinem Fleischer, ne? Sondern
nee, also wir haben hier eine Waage, die bis 500 Kilogramm wiegen kann. Und zwar ist das, wenn wir diese Fleischanlieferung zum Beispiel bekommen, wir bekommen ja Viertelstücke von einem Rind. Mhm. Und da braucht man dann auch schon mal eine Waage, die so bis 500 Kilo geht. Also das sind so ja, 2-3 Stücke, die man da dranhängen könnte. Wurde früher viel benutzt, ist heutzutage nicht mehr ganz so wichtig, weil die Portionen, die ich dann aus diesen Stücken mache, das ist so Pi mal Auge mittlerweile. Also mittlerweile brauche ich nicht mehr nachwiegen, sondern ich weiß, wie viel die Tiere benötigen.
Ja, wobei ich mir da schon die Frage stelle, ne, wie funktioniert das? Also wenn die aus Afrika dann anrufen und sagen, der Löwe bräuchte mal ein Stück Fleisch, sagen die dann, ich brauche 2,5 Kilo und dann wird das exakt gewogen, oder ist es auch eher so ein bisschen, kann es ein Schlag mehr sein?
Nee, also es gibt so einen Futterplan, wo drauf steht, wie viel Fleisch wann benötigt wird in den verschiedenen Bereichen. Da steht dann auch drauf, keine Ahnung, bei unserem Löwenkater zum Beispiel 6 bis 7 Kilogramm Fleisch, mal einen Tag nur 5 Kilogramm Fleisch, oder unsere Löwenmädchen, die bekommen so 1,5 Kilo, weil die etwas zu kräftig sind. Solche Sachen. Aber das wird, wie gesagt, nicht jedes Stück gewogen, sondern irgendwann hat man den Dreh raus, das ist die Menge, die ich brauche, mit Knochen, ohne Knochen, reines Fleisch oder nicht. Ja. Und wenn die Kollegen sagen, das ist zu wenig Fleisch, dann kriege ich auch eine Rückmeldung. Und genauso, wenn es zu viel ist, dann kriege ich auch eine Rückmeldung. Hör mal, mach die Stücke kleiner oder größer. Die haben gerade irgendwie auch eine Krankheit oder so, oder brauchen Medikamente, dann brauchen sie manchmal ein bisschen mehr. Oder wenn sie halt ein bisschen zu dick sind, dann muss man halt ein bisschen mehr Diätfutter machen.
Jetzt, Sie hören das, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es hallt ein bisschen. Wir sind jetzt hier quasi in so einem Bereich, das sieht auch ein bisschen wie eine Metzgerei aus, ne? Im Großen und Ganzen. Ist das hier so dann die nach der Anlieferung die Weiterverarbeitung? Oder?
Ja, also nach der Anlieferung selber geht das Fleisch eigentlich erstmal in den Tiefkühler. Aber da kommen, weiß nicht, wolltest du das jetzt machen oder erst in den Tiefkühler?
Machen wir jetzt, okay.
Hier ist dann der Raum, wo das Fleisch weiterverarbeitet wird. Ich bekomme ja, wie gesagt, so Viertelstücke von einem Rind. Und das ist ja definitiv zu viel, egal für welches Tier. Also selbst ein 10 Löwen würde es dann vielleicht schon wieder passen, aber so viele haben wir ja gar nicht. Und hier wird dann das Fleisch zubereitet, portioniert. Also ich habe hier natürlich Schutzausrüstung, damit ich mich nicht selber schneide. Und zwar ist das ein Kettenhandschuh, den man dann an die Hand anzieht. Und dann könnte man theoretisch mit dem Messer da reinschneiden, ohne dass man sich verletzen kann. Eine Schürze habe ich hier, eine elektrische Säge, um das, die harten Knochen halt durchzusägen. Scharfe Messer natürlich. Ja, alles, was man so braucht. Ein Tisch, worauf ich das Ganze halt verarbeiten kann.
Und das machst du das dann täglich? Oder ist es so, dass du schon im Grunde genau weißt, also die und die Portionen werden wahrscheinlich abgefragt und dann wird das einmal vorbereitet und irgendwie kaltgestellt, oder?
Nee, also das Fleisch wird dreimal wöchentlich zubereitet, also jeden zweiten Tag, montags, mittwochs, freitags, immer für die darauffolgenden 2 Tage quasi.
Ja.
Und dann können die Kollegen auch, bevor ich das nächste Mal Fleisch mache, wirklich den Zustand mir nochmal mitteilen, passt das so, wie ich das Fleisch gemacht habe, oder muss es mehr oder weniger sein? Mhm. Also die Möglichkeit hat man dann immer. Vorzubereiten würde nur so bedingt funktionieren, weil das Fleisch ja auch irgendwann nicht besser wird von der Qualität, wenn man es lange draußen hängen hat. Vor allem, wenn es aufgetaut wurde, dann muss man es ja doch schon relativ zügig verarbeiten.
Qualität, finde ich, ist nochmal so ein Stichwort, ne? Weil das, was hier angeliefert wird an Fleisch, könnte sich im Grunde auch jeder auf den Grill legen oder sonst irgendwie. Es gibt keinen Unterschied. Es ist ja gerne mal so ein Gerücht. Die Tiere kriegen nicht den Rest, sondern das ist genau das Fleisch, was wir jetzt auch in der Metzgerei kaufen würden.
Genau, also wir bekommen hier 1A-Qualität, was man auch theoretisch beim Metzger kaufen könnte. Das ist korrekt. Also es gab mal so Sachen wie Notschlachtung, das darf man dann nicht zwingend für den menschlichen Verzehr benutzen. Das haben wir auch schon mal bekommen, aber in der Regel bekommen wir wirklich 1A-Ware, ja.
Okay, dann müssen wir gleich nochmal die Handynummern austauschen, falls ich mal vergesse einzukaufen. Und gucken uns jetzt mal deinen reichlich gefüllten Kühlschrank an. Sie hören es am Quietschen, hier gehen jetzt die großen Eisentüren auf und wahrscheinlich ist das jetzt auch ein bisschen mehr als das, was man halt eben aus dem Supermarkt kennt, ne?
Ja, genau. Und zwar kommen wir jetzt in unseren Tiefkühler, wo unser Fleisch halt hängt. Hier haben wir jetzt minus 18 Grad.
Boah, ist doch kalt.
Und hier hängen dann jetzt die Rinderviertel, die wir dann zur weiteren Verarbeitung dann in den nächsten Raum schieben, damit es auftaut, um es dann verarbeiten zu können. Was wir hier noch haben, sind tiefgefrorene Hühnchen.
Ah, okay.
Ne, also wie man das so aus dem Tiefkühler halt kennt, aus dem Supermarkt, nur in etwas größeren Mengen. Und hier gibt es noch Rinderherzen. Ne, okay. Also es wird ja nichts weggeschmissen bei einer Schlachtung und die Rinderherzen sind halt so Sachen, die wir hier gut verarbeiten können und die Tiere auch sehr gerne fressen.
Boah, Wahnsinn. Jetzt lass mal eben gucken, das sind 1, 2, 3, 4, 5
und 6.
Und 6.
Genau, also es sind 6 Vorderviertel, wo die ganzen Rippen dran sind und 5 Hinterkeulen. Das ist das, was noch da ist und die nächste Lieferung ist schon bestellt für in 1,5 Wochen.
Wie weit kommt man damit? Mit dem, was jetzt hier
mit noch dem, was da jetzt drin ist, jetzt noch gut 1,5 Wochen. Mhm. So Verbrauch ist ungefähr 500 Kilo die Woche an Rindfleisch. Genau, und hier wird das Fleisch dann reingeschoben zum Auftauen.
Das wäre die nächste Frage gewesen, weil am Ende des Tages, ne, bei minus 18 Grad, das ist ja auch nicht mal eben in einer Stunde aufgetaut, ne?
Nee, genau. Also es hängt meistens so 2, 2,5 Tage draußen, bis ich es dann richtig verarbeiten kann. Genau. Und das ist jetzt das schon, was ich jetzt, ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit bis zum nächsten Mal Fleisch machen. Deswegen hängt das hier schon. Hier schon portioniertes Stück für unsere Wölfe zum Beispiel. Und hier siehst du Stücke für unsere Löwen. Unter anderem, da unten sind auch ein paar Hühner, die aufgetaut sind.
Okay, und das sieht ein bisschen nach Hackfleisch aus?
Genau, das ist Hackfleisch. Wir haben hier ein paar Tierarten, die durchgedrehtes Fleisch bekommen, unter anderem unsere Erdmännchen.
Ja.
Und diese Portion ist jetzt für unsere Eisbärin, für Antonia und diese zwergwüchsige Eisbärin. Die muss im Moment ein paar Medikamente bekommen aufgrund ihres hohen Alters. Und das ist einfacher, wenn man ihr dafür dieses Hackfleisch gibt. Da kann man die Medikamente gut reinmischen und dann frisst sie das sehr gerne.
Wahnsinn. Wahnsinn. So, und wenn das dann aufgetaut ist, dann verarbeitest du das. Das ist das andere. Jetzt haben wir noch eine dritte Tür.
Genau, da ist aber nichts mit Fleisch drin.
Genau, wir kommen zum Gemüse, ne?
Genau, hier kommt dann das Obst und das Gemüse, richtig.
Ja, und das sieht auch ein bisschen aus wie auf dem Großmarkt. Man kennt das in diesen blauen Kisten. Aber ihr habt auch schlichtweg alles hier, oder? Also ich sehe, lass mal kurz gucken. Wir haben, was ist das? Chicorée ist da.
Ne, das ist Fenchel in dem
Ach,
Fall.
Ach so, Fenchel,
aber ist fast dasselbe. Birnen, Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Salate, Äpfel, Möhren natürlich, rote Beete. Also es ist von A bis Z eigentlich alles dabei. Es ist jetzt hier auch schon portioniert. Wie du siehst an den Wänden haben wir hier verschiedene Markierungen mit den einzelnen Revieren. ALA, also für Alaska, immer Abkürzung Afrika 1, Afrika 3 und so weiter. Mhm. Donnerstags bekomme ich immer die Anlieferung. Da kommt dann das komplette Obst und Gemüse für eine Woche. Und dann wird das hier drin in meinem Kühlhaus direkt vorfertig auf die Paletten gepackt, die dann in die Reviere gehen, wo es benötigt wird.
Wie lange brauchst du bei der Anlieferung, bis das sortiert ist? Ist dann der ganze Arbeitstag weg quasi, weil es so viel
also,
ist?
Also je nachdem, wann die Anlieferung morgens kommt, zwischen 7 und 8 und dann bis zur Mittagspause, bis 12 Uhr, bin ich auf jeden Fall beschäftigt, um alles hier portionieren zu müssen und zu können auf die Paletten, wo es hingehört, ja.
Und das dann halt wochenweise?
Das ist für eine Woche, das sind so 2,5 bis 3 Tonnen Obst und Gemüse pro Woche.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Wenn man es, also man kann sich's natürlich denken, auch wenn man durch den Zoo geht, dass da ordentlich was an Futter durchgeht. Aber wenn man es hier mal so alles geballt auf einen Haufen sieht, Respekt.
Ja.
Respekt. Das muss ja auch alles bewegt werden, ne? An der Stelle.
Das ist korrekt.
Dann kommen wir noch mal zu einem anderen Thema, weil ihr habt auch noch einen Keller, ne? Hier?
Wir haben auch einen Keller, genau. Also wir haben 3 Etagen. Die mittlere Etage ist da, wo wir uns jetzt gerade befinden, wo die ganzen Anlieferungen stattfinden. Die Sackware waren wir ja gerade oben und dann hätten wir jetzt noch den Keller, genau.
Ja, und da müssen wir mal sagen, da ist dann halt eben, da geht's um Insekten, ne?
Da geht's unter anderem um Insekten, ja. Und zwar ist da unsere Futtertierzucht untergebracht. Also wir haben diverse Insekten. Ich weiß nicht, ob man sie im Hintergrund schon hört.
Ja, man hört's.
Das sind unsere Heimchen und unsere Grillen, die da so Geräusche machen.
So, wir hatten ja schon mal auch, glaube ich, da waren wir bei den beim Jan Schiller, da hat er uns ja auch irgendwie mal was gezeigt hier von wegen Mehlwürmer und so ein Zeugs. Und das ist halt eben auch alles hier bei dir, ne?
Genau, das ist wie gesagt unsere Insektenzucht. Wir haben hier Heimchen, 2 Fleckgrillen, die aus dem Mittelmeerraum kommen. Das sind Waldschaben und das sind Fauchschaben. Das sind so mit die größten Schaben, die es gibt. Die sind ja schon von der Größe ganz ordentlich.
Ja, und wer frisst das?
Ja, alle Insektenfresser, die wir hier haben, zum Beispiel die Waschbären oder auch die Erdmännchen, die Mangusten. Aber theoretisch kann man das jedem Insektenfresser geben, den Stinktieren. Also da würden mir jetzt noch ein paar Tiere einfallen.
Ja, ja. Also nur damit wir das nochmal richtig zusammenfassen, wenn man einen Insektenfresser hat, dann wird das nicht irgendwie durch Pellets kompensiert, sondern dann muss man auch dafür Sorge tragen, dass die dann Insekten bekommen.
Genau, also wenn es ein reiner Insektenfresser ist, dann wird es auch schwierig, den Pellets zu verabreichen, weil Insekten gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nicht in pelletierter Form.
Ja.
Und die finden es natürlich auch viel interessanter, wenn die Tiere noch leben. Also es sind jetzt, bei Insekten ist es so, wenn es keine Wirbeltiere sind, wie die Insekten, dann kann man die auch lebend verfüttern.
Mhm.
Bei Wirbeltieren ist es anders, da ist es laut Tierschutzgesetz nicht erlaubt, die lebendig zu verfüttern. Die muss man halt vorher fachgerecht töten, aber Insekten sind theoretisch möglich, ja.
Puh, ja, aber riecht genau. Natürlich auch ein bisschen hier.
Ja, ne? Gut, das ist klar, wenn man das nicht gewohnt ist. Hier sind noch Mehlwürmer. Ne, die haben wir halt auch noch. Die züchten wir nicht selber, sondern die bestellen wir dann bei einer großen Versandhandel.
Ja. Aber hier also, macht sich auch sonst so nichts selbstständig, oder?
Eigentlich nicht. Also es kann immer mal sein, dass das ein oder andere Tee hier abhaut, aber es ist jetzt nicht so, dass man das irgendwie mit nach Hause schleppen würde oder die sich in anderen Räumen breit machen würden.
Ja, ja, ja.
Genau. Und hier haben wir dann noch unsere Mäusezucht.
Okay.
Aber es gibt ja nicht nur Insektenfresser, sondern auch Tiere, die Mäuse, Küken und Ähnliches verfressen. Mhm. Und hier werden halt ein Teil unserer Mäuse gezüchtet. Ein Teil bekommen wir aber auch schon tiefgefroren angeliefert, weil die großen Mengen, die wir benötigen, durch die kleine Zucht, die wir hier haben, nicht möglich wäre.
Ja. Ich stelle mir natürlich auch die Frage, wenn man Insekten züchtet oder sonst irgendwie, die müssen ja auch verseucht werden, ne? Also was frisst eigentlich eine Schabe?
Also unsere Schaben bekommen hauptsächlich Salat, ein bisschen Zucchini, aber die fressen im Prinzip alles. Da kann man Obst und Gemüse reinmachen, was man möchte, theoretisch. Dann ein bisschen Hundefutter, da sind wir wieder beim Hundefutter. Also ja. Auch die fressen Hundetrockenfutter. Aber das war's im Großen und Ganzen.
Okay. Sag mal dann, um das so ein bisschen abzuschließen hier an der Stelle, jetzt haben wir gesehen, du hast das hier dann alles ordentlich sortiert, du portionierst das und sonst irgendwie, gibt es dann irgendwie nochmal so ein Tierlieferando? Also musst du das auch alles rumfahren oder kümmern sich da die Leute aus den Revieren?
Das ist ein Unterschied. Also wir haben einen Fahrer, der die Sachen eigentlich alle rumfährt in die verschiedenen Reviere, wo es halt hingehört. Wenn er am Wochenende natürlich nicht da ist und was benötigt wird, dann fahren die Bereiche halt selber mit ihren Fahrzeugen und holen sich nochmal was. Aber eigentlich ist unser Fahrer dafür zuständig, dass er alles verteilt, ja.
Wie ist das am Wochenende? Ich meine, gibt es freitags dann immer die XL-Lieferung fürs Wochenende oder bist du auch am Wochenende im Dienst?
Nee, am Wochenende muss ich nicht arbeiten. Und zwar machen das Versorgen der Futtertiere machen dann meine Kollegen vom Grimberger Hof. Mhm. Die übernehmen das am Wochenende für mich. Und alles, was die Reviere vorher benötigen, wird eigentlich am Freitag schon rausgeschickt. Das Einzige, was sie sich samstags morgens noch selber abholen, ist das Fleisch, was vorbereitet ist fürs Wochenende, damit das nicht so lange bei denen im Revier steht, holen die sich das dann hier ab, aber das machen die selbstständig mit ihren Fahrzeugen.
Als letzter Punkt, bevor wir diese spannende Folge hier auch leider beenden müssen, was wir noch nicht gesprochen haben, aber in anderen Folgen halt eben häufig schon gesehen, es gibt ja auch noch hier halt eben Laub und ja, ist das auch Frischfutter eigentlich? Ich weiß nicht, also so Laubgräser, Luzerne und diesen ganzen Kram. Läuft das auch hier über den Hof oder wird das dann an die Reviere direkt geliefert?
Also Heu, Stroh, Luzerne und solche Sachen werden auch hier auf dem Futterhof abgeliefert. Mhm. Da bin ich aber nicht für zuständig, sondern das macht der Kollege, der auch die Fahrten macht. Der organisiert das Ganze dann, ruft, wenn es benötigt wird, an und bestellt das selber und verteilt das dann auch in die Reviere. Was ich hier wohl verteile, ist Frostlaub. Das ist im Sommer zupfen wir immer Laub, das wird dann schockgefrostet, eingefroren in einer großen Firma und dann für den Winter auch frisches Laub zu haben. Das verteile ich schon noch, aber alles andere kümmert sich unser Fahrer drum.
Markus, ich bin total beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kann man sich auch nur schwer vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Ich danke dir erstmal ganz herzlich für die Zeit, gerne, dass du uns hier einmal durch dein Futtermagazin geführt hast. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verspreche ich, dass Sie einen ordentliche Auswahl an Bildern zu diesem Podcast auf den Social-Media-Kanälen finden und weitere Informationen rund um die Zoom-Erlebniswelt natürlich auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Also Markus, danke, dir ein schönes Wochenende und Ihnen danke fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.